lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie, de Niederländisch-Flämische Bücherpodcast.
Und dazu begrüßt sie Katharina Borchert. Ich bin heute mit Angelo Tysons zum Gespräch verabredet. Sie kennen vielleicht bestimmt, ach garantiert, Filme von ihm. Kürzlich zum Beispiel den Film Girl über ein Transgender-Mädchen, das Ballett tanzt. Und letztes Jahr auch den Film Close über eine Jungenfreundschaft, die zerbricht, weil die Klassenkameraden sie dauernd schwul nennen. Dieser Film war 2023 für den Oscar und den Europäischen Filmpreis nominiert und gewann den großen Preis der Jury in Cannes. Wow! Der Regisseur beider Filme ist Lukas Dont, aber die Drehbücher hat Angelo Tysons geschrieben. Und jetzt auch erstmals einen Roman. An Rändern heißt er. Er spielt an der belgischen Küste und darüber wollen wir heute sprechen. Guten Tag, Herr Tysons. Willkommen.
Danke, Val. Vielen Dank.
Nachdem ich Ihren Roman An Rändern gelesen hatte, wollte ich tatsächlich mehr über Sie erfahren. Im Internet fand ich viele Fotos von Ihnen, aber kaum persönliche Informationen, nicht mal einen Wikipedia-Artikel. Wollen Sie ein bisschen unerkannt bleiben?
Ich denke, dass ich gewoon nicht belangrijk genug bin für Menschen, um für mich eine Wikipedia-Pagina zu machen. Und ich finde das helemaal gut so.
Ich glaube, ich bin nicht so wichtig für die Leute, dass sie über mich eine Wikipedia-Seite erstellen wollen. Und das finde ich völlig in Ordnung so.
Was ich aber herausfinden konnte, ist, dass Sie aus Blankenberge kommen, dass Sie dort 1986 geboren wurden. Das ist nicht weit von Ostende, an der belgischen Küste. Sie sind also direkt an der Nordsee aufgewachsen. Was ist Blankenberge für ein Ort?
Das ist eine Küststadt, die ein paar
Ja, das ist eine Küststadt, die für ein paar Monate im Jahr sehr lebendig ist, weil dann viele Touristen da sind. Aber sobald der Sommer vorbei ist, ist der Ort weitgehend leer und der Natur ausgeliefert. Dem Meer, das da anbrandet und das immerzu alles zu zerstören versucht.
Alles probiert kaputt zu machen, eigentlich.
Es klingt ein bisschen trist, klingt ein bisschen traurig. Wird auch in Ihrem Roman aufgegriffen, darauf kommen wir gleich. Gibt es da eigentlich eine gewisse Konkurrenz zum sicherlich berühmteren Ostende, dem Küstenort in Belgien?
Ja,
vielleicht ein bisschen so, wie es da Konkurrenz gibt zwischen Champagner und billigem Cava. Ostende ist eine echte Stadt mit Theater und Kinos und Museen. Blankenberge aber ist das nicht.
Blankenberge nicht.
In einem Ort, der an Blankenberge erinnert, spielt auch Ihr Roman An Rändern, allerdings nicht so im Touristengewühl, sondern in der etwas tristen Nebensaison, könnte man vielleicht sagen. Darin gibt es einen erwachsenen Erzähler, dessen Mutter gestorben ist und der deshalb in seinen Geburtsort zurückfährt, um sich um ihre Hinterlassenschaften zu kümmern. Dort trifft er auch seinen ersten Freund wieder, einen Klassenkameraden, in den er damals sehr verliebt war. Der lebt in einem verlassenen Bungalowpark, einem Ferienpark. Warum haben Sie so einen Ort für Ihren Roman gewählt?
Weil ich von der Abwesenheit von Menschen erzählen wollte und von der Verlassenheit eines solchen Ortes im Herbst und im Winter. So eine Ferienanlage ist ja immer ein Ort von vorübergehender Anwesenheit und er ist eine Kindheitsidylle. Viele Menschen haben das früher sicherlich so erlebt. Tagsüber spielen und abends grillen und schwimmen im Meer und sowas. So ein Ferienpark hat nur ein einziges Ziel und dieses Ziel ist zeitlich begrenzt. Aber was, wenn du da bleiben musst? Was, wenn du als einziger Bewohner noch rumläufst in den Erinnerungen von Menschen, die gar nicht mehr da sind? Das fand ich ein sehr schönes Bild.
Afwesige Erinnerungen von Menschen, die da ondertussen nicht mehr sind. Das Ja, ich fand ein sehr schönes Bild. Es sind auch alle identische
Häuschen. Die Häuschen da sind auch alle identisch. Es sind alles gleichförmige Vierecke. So eine Anlage ist nicht variantenreich gebaut. Da soll alles gleich aussehen. Und da dann Charaktere hineinzusetzen, die ganz anders sind und die ganz andere Ziele haben, das war für mich ein sehr interessanter Kontrast.
Die ein sehr anderes Ziel haben, fand ich ein sehr interessanter Kontrast.
Haben Sie generell eine Schwäche für verlassene Orte, also vielleicht auch ein bisschen schäbige Orte?
Nicht per se, ich wohne selbst in einem sehr gut
Nicht per se, ich wohne selbst in einem sehr gepflegten Haus und dabei möchte ich es auch gerne belassen. Aber diese Örtlichkeit war für die Geschichte relevant und auch passend. Ich bin da ja selbst auch aufgewachsen. Wenn ich wieder dort bin oder auch wenn ich nur daran zurückdenke, dann sehe ich sofort, wie da alles vergeht. Also wie Salz und Wasser und Wind und auch ein Mangel an Pflege die Dinge zerstören können. Wie gesagt, dieser Ort ist ein paar Monate im Jahr wichtig und danach hat er keinerlei Bedeutung mehr, bis die Saison aufs Neue beginnt. Und dann wird alles ein bisschen aufpoliert, dann wird ein bisschen Farbe drüber gestrichen, aber das verbirgt den Verfall nur und verhindert ihn.
Eine melancholische Szenerie. Ich würde vorschlagen, wir betreten diesen Bungalow-Park und auch den Bungalow einmal, wo die beiden ehemaligen Freunde sich wieder treffen. Der Erzähler ist bei strömendem Regen mit dem Rad vorbeigekommen. Der Freund lässt ihn ein. Beide haben im Roman keinen Namen. Hören wir zuerst einmal eine Passage auf Niederländisch.
Hier, sagt er, hier, dichter bei der Kachel, strecke ich meine Handen nach das gloeiende Vuur. Kaude Handen, fragt er. Ja, zeg ik. En ik denk, neem ze vast. Neem ze vast, neem mijn handen vast. Hij doet zijn kap af, trekt de jas uit. Ik zie hem, een gloeiende gedaante, hij is vlakbij. Ik ruik hem, ik zet mijn bril af, probeer de glazen proper te wrijven met het t-shirt dat ik onder mijn kooltrui draag, maar ook dat is doorweekt. Hij is vlakbij. Ik zie hem, wazig. Hij is ouder geworden. Hij ziet er mijn leeftijd uit. Hoe is dat gebeurd? In mijn hoofd, tot nu, tot het ogenblik dat ik hem voor het eerst in al die tijd weer zag, was hij de jongen die naast me lag. De jongen naar wie ik in het eerste licht van de dag had gekeken. Op die ochtend waarvan ik dacht dat het de eerste echte ochtend was.
Dankeschön, Angelo Tysons. Ja, es regnet, aber ungemütlich ist es in diesem Bungalow des Freundes nicht. Er hat einen Hund und einen Kamin. Die ganze Szene liest jetzt auf Deutsch der Schauspieler Jan Jaroschek.
Hier, sagt er, hier ist es. Und ich stelle das Fahrrad an einen Baum oder an einen Pfahl, ich achte nicht darauf. Ich will das Ding nur loswerden. Ich will ins Warme und sein Gesicht sehen. Ah, super, sage ich und denke, was redest du? Aber dann folge ich ihm hinein, ins Haus. Die Tür ist aus altem Holz und hat ein Fenster, das aus vier Rechtecken besteht, eine Kinderzeichnung von einem Haus. Zeltdach, Schornstein, Baum, Mama, Papa. Der Hund schlüpft zwischen mir und ihm durch, will rein, ich auch. Er geht vor, ich folge, schließe die Tür. Er hat noch immer die Kapuze auf, noch immer habe ich sein Gesicht nicht gesehen. Im Haus ist es dunkel. Wo ich stehe, während ich auf der dreckigen Fußmatte die nassen Schuhe ausziehe, ist Licht. Es kommt von einer Leuchte aus der Zeit, als dieses Haus wie die Dutzenden anderer identischer Häuser rundherum noch von Urlaubern bewohnt wurde, die die Nähe zum See schätzten. Hier konnten sie surfen, segeln und schwimmen, zwischendurch am aufgeschütteten Strand liegen, abends bei einem Glas Wein grillen. Jetzt ist die Anlage verlassen. Jetzt ist Licht im Flur und ich hänge meine regenschwere Jacke an die Garderobe und folge ihm, dem Schatten, ins Haus. Kamingeruch schlägt mir entgegen, wie auch die Wärme, die meine Brille erneut beschlagen lässt, wodurch ich noch weniger sehe, bloß das Feuer durch die kleinen Ofenfenster. Grell orange und gelb, im Innern grell blau. »Komm her«, sagt er, und ich stelle mich näher an den Kamin, strecke die Hände in Richtung Feuer. »Kalte Hände?«, fragt er. »Ja«, sage ich und denke, »nimm sie, halt sie fest, halt meine Hände fest.« Er nimmt die Kapuze ab, zieht die Jacke aus. Ich sehe ihn, eine glühende Gestalt. Er ist ganz nah. Ich kann ihn riechen. Ich nehme die Brille ab, will die Gläser mit dem T-Shirt putzen, das ich unter dem Rollkragenpulli trage, aber auch das ist pitschnass. Er ist ganz nah. Ich sehe ihn, verschwommen. Er ist älter geworden. Er sieht aus wie in meinem Alter. Wann ist das noch passiert? In meiner Vorstellung war er bis jetzt, bis zu dem Augenblick, als ich ihn zum ersten Mal nach all der Zeit wieder sah, der Junge, der neben mir gelegen hatte. Der Junge, den ich im ersten Tageslicht ansah, an jenem Morgen, von dem ich dachte, dass er der erste echte Morgen war. Von da an wollte ich jeden Morgen so aufwachen, wusste aber sofort, es würde anders kommen. Also machte ich die Augen zu und stellte mich schlafend. Er hat die Haare anders, sie sind kürzer, dünner. Ich möchte mit der Hand hindurchfahren, möchte seinen Kopf in meinen Händen halten. »Was möchtest du?«, fragt er. »Möchtest du Wein?« »Ja, gern. Weiß? Rot?« Ich habe nur roten, glaube ich. Oder Bier? Magst du ein Bier? Bier ist auch gut. Ich trinke, was du trinkst. Der Weißwein ist gerade alle. Willst du lieber rot oder Bier? Dann gern rot, sage ich. Gut, sagt er und verschwindet. Und ich setze meine Brille wieder auf. Meine Augenbrauen sind von der Kälte taub. Ich weiß nicht, ob ich die Stirn runzle oder nicht. Mein Kopf glüht. Ich hätte was mitbringen sollen. Warum habe ich nichts dabei?
Ja, dass er nichts dabei hat, das ist aber auch nicht so schlimm. Die beiden Männer bleiben eine Nacht zusammen und sie trinken Rotwein. Sie setzen sich auf ein durchgesessenes Sofa, auf dem eine Tagesdecke liegt. Denken Sie, Herr Theissens, als geübter Drehbuchschreiber auch hier daran, wie Sie so eine Szene am besten ausstaffieren?
Ja. Ja, das ist beinahe grappig, um das Wort dekorieren.
Ja, es ist lustig, hier von dekorieren oder ausstaffieren zu sprechen. Ich hatte zunächst mal gar nicht vor, ein Buch zu schreiben. Eigentlich war ich gerade dabei, Filmszenen zu schreiben. Aber nach und nach merkte ich, dass ich Literatur brauchte und keinen Film. Dass ich denken und fühlen und riechen und erinnern wollte. Das ist im Kino natürlich sehr schwierig, also sowas aus einer Figur herauszumachen. Deshalb ist es ein Buch geworden, weil es kein Film sein konnte, weil es sehr spezifische Literatur sein musste. Und ja, das Ausstaffieren eines Zimmers oder das Entwerfen der Kostüme und selbst das Casting der Figuren, das überlasse ich dieses Mal ganz und gar dem Leser. Ich gebe ihm, so hoffe ich, genug Informationen an die Hand und dann ist es an ihm.
Der Erzähler, den wir hier kennenlernen, der kommt aus prekären Verhältnissen. Sie erzählen, der Vater war einfach weg, die Mutter war Alkoholikerin. In der Schule wurde er ein Sozialfall genannt, der Junge. Als Kind aß er oft Pommes und er trank Cola und Fanta. Auch das ist ein bisschen ausstaffieren natürlich. Denken Sie beim Schreiben auch viel darüber nach, was Ihre Figuren essen und trinken?
Ja.
Ja, ich selbst bin auch ziemlich oft mit Essen und Trinken beschäftigt. Ja, es ist nochmal eine neue Art, Menschen zu definieren. Es sagt auch viel über Klasse, es sagt viel über sozialen Status. Es ist doch eine Schande, dass in so vielen westlichen Ländern gesundes Essen teurer ist als billiges Zeug.
Ja, in der Tat dachte ich auch, dass es auch ein Buch über Klassen und Klassenunterschiede ist, auf jeden Fall. Das hatten Sie auch im Kopf, als Sie schrieben, oder? Ja.
Ich versuche,
meine Spuren im Sand hinlänglich zu verbergen. Dies ist ja kein Essay, es ist ein Roman. Aber es geht tatsächlich auch um das Thema Klasse. Es geht um sexuelle Identität. Es geht, wie so oft in meinem Werk, darum, was ein Mann ist oder wie er sein soll. Aber ich versuche, die Leser da via Empathie heranzuführen. Ich will sie zu nichts nötigen.
Da wir es jetzt gerade schon über Essen und Trinken hatten, unser Podcast heißt ja Kopje Koffie und wir sprechen mit allen Autorinnen und Autoren einmal kurz auch übers Kaffeetrinken, denn das interessiert uns und Ihre Figuren so viel mehr auf, die trinken keinen Kaffee, zumindest nicht in dieser Szene, was vielleicht nicht verwundert, weil es sich um eine Abendszene handelt. Aber wie ist das mit Ihnen selbst? Trinken Sie gerne Kaffee? Trinken Sie zum Beispiel Kaffee zum Arbeiten?
Ja, vor allem
morgens, immer schwarz und am liebsten leicht fruchtig.
Wie machen Sie das leicht fruchtig?
Ich kaufe sehr gute Bohnen. Es gibt eine Kaffeerösterei bei mir um die Ecke, die hat sehr leckere, fair gehandelte und leicht fermentierte Bohnen, die einfach perfekt sind.
Ein echter Feinschmecker. Wie kann ich mir denn so einen Arbeitsalltag bei Ihnen vorstellen? Also so einen Schreibtag. Wie sieht der bei Ihnen aus?
Das hängt davon ab, was ich schreibe.
Es kommt darauf an, was ich schreibe. Wenn ich für einen Film schreibe, dann bin ich vor allem am Reden. Wenn Lukas Dont und ich zusammenarbeiten, dann reden wir immer wochenlang, bis es wirklich nichts mehr zu sagen gibt. Und dann gehen wir nach Hause und schreiben beide eine Drehbuchversion. Danach lesen wir unsere Versionen gegenseitig und dann reden wir wieder. Und so geht das ein paar Jahre lang. Wenn ich aber einen Roman schreibe, dann schreibe ich vielleicht 2 Stunden am Tag, maximal. Ich habe Rückenprobleme, deshalb sitze ich nicht gerne sehr lang.
Ich bin beginnen opschrijven.
Ich sitze daher auch nicht mehr lange hinter meinem Computer und tippe, ich überlege lange und schreibe dann alles runter. Dann drucke ich das aus und schreibe mit einem Bleistift noch allerlei dazu. Ich bin keiner, der kürzt. Ich bin einer, der immer noch was dazu schreibt, bis das Dokument so gut wie unlesbar wird. Und dann werde ich mein eigener Assistent und tippe alles wieder ab. Dann geht der Prozess nochmal von vorne los. An Rändern war ursprünglich nur etwa 40 Seiten lang, sehr dicht, sehr konzentriert. Aber dann drang doch noch ein bisschen Sauerstoff ein, hier und da, und der Text wurde länger. Inzwischen ist übrigens mein zweiter Roman auf Niederländisch beinahe fertig, und da war es genau dasselbe. Ich beginne immer mit einem hochverdichteten Kern, der kriegt dann Luft und fängt an, sich zu entfalten und zu leben.
Ich sage auch exakt das. Ich beginne immer mit einem sehr dünnen Kern, und die kriegt dann Luft, die mag dann beginnen bestehen.
Hat Ihr neuer Buch auf Niederländisch schon einen Titel oder ist der noch geheim?
Nee.
Nein, der ist nicht geheim. Der Titel lautet übersetzt das Ende der Straße.
Ja, dann schreiben Sie maximal 2 Stunden am Tag, sagen Sie. Literatur schreiben, also Prosa schreiben, eine Erzählung schreiben, einen Roman schreiben. Das ist ja eine sehr einsame Tätigkeit und das ist sicherlich auch ganz anders, als wenn man ein Drehbuch schreibt, wenn man sich eben, wie Sie sagen, mit Lucas Dont oder überhaupt mit einem ganzen Team immer wieder zusammensetzen muss und diskutieren muss. Wie war das, plötzlich ganz alleine einen Text zu schreiben und auch alleine verantwortlich zu sein für das Produkt?
Ich bin da vielleicht allein, aber ich fühle mich nicht einsam. Ich habe ja einen wunderbaren Verleger und einen tollen Redakteur und auch einen wunderbaren Ehemann, der übrigens auch mein Grafiker ist. Er hat das Layout meines Romans an Rändern entworfen. Nein, einsam bin ich nicht. Ich habe auch 2 Katzen, die immer da sind. Alles gut. Aber die Verantwortung ist tatsächlich anders. Wenn man ein Drehbuch schreibt, dann schreibt man eine Art Anleitung, wie für einen Schrank, den man nur selbst sieht. Und dann muss das Team den quasi zusammenbauen. Bei einem Roman aber, da baut man den ganzen Schrank selbst. Da ist man viel weniger abhängig davon, wie andere, auch die Leser, den Text interpretieren. Ja, wie ich schon sagte, es ist dafür kein Casting nötig. Und wenn ich schreibe, dass es regnet, dann regnet es. Am Set hingegen müssen wir auf Regen warten oder Regenmaschinen einsetzen oder dann auch wieder darauf warten, dass der Regen aufhört, solche Sachen. Man hat also viel mehr Kontrolle, wenn man ein Buch schreibt. Und zugleich ist es auch eine viel intimere Verbindung zu den Lesern. Es ist sehr 1:1. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich mit meinem Buch bei den Leuten mit im Bett und im Bad und im Zug bin, mit ihnen ganz allein. Und ich finde es auch wichtig, mit dieser Verbindung, dieser Beziehung beim Schreiben sehr bewusst zu sein.
Ja, in der Tat eine intime Beziehung zum Leser. Es ist auch ein sehr intimes Buch, das kommt da noch zu. Sie haben gerade schon Ihren Verleger, Ihren Verlag erwähnt. Das ist ein flämischer Verlag, Borgerhoff und Lambrechts in Gent, also eben in Flandern. Und das ist ungewöhnlich, finde ich, weil doch die meisten auch flämischen Autorinnen und Autoren in den Niederlanden, vor allen Dingen in Amsterdam, publizieren, weil da die großen Verlage sitzen. Sie haben sich aber für einen flämischen Verlag erschienen. Wie kam das?
Heel organisch.
Sehr, sehr organisch. Als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, ohne zu wissen, dass das ein Buch werden würde, da habe ich schnell mit Brünhilde Borms, einer der Verlegerinnen, gesprochen. Sie hatte den Text gelesen, dann auch mit Sam de Grave, der den Verlag langsam, aber sicher ausbaut. Es gab keinen wirklichen Grund, auch noch mit anderen zu sprechen. Es war genau richtig so. Und es ist auch gut, außerhalb des Amsterdamer Grachtengürtels zu publizieren. Das ist in den Niederlanden selbst nicht immer so ideal, denn im Grachtengürtel sitzen ja auch die größten Buchhandlungen und die Redaktionen vieler wichtiger Zeitungen und Magazine. Amsterdam oder Gent, man fühlt schon, dass es da einen Unterschied gibt. Aber in Deutschland kräht da ja eigentlich kein Hahn nach.
Aber niemand in Deutschland, die darum kräht.
Nein, nur ich vielleicht, weil ich ins Impressum geschaut habe und mich das einfach sehr interessiert hat. Aber das tut fast niemand, das ist wahr. An Rändern ist ein auch melancholischer, auch trauriger Roman. Ich habe tatsächlich ab und zu einen Kloß im Hals gehabt, als ich das Buch las. Vor allem dann, wenn der Erzähler als Junge immer wieder von seiner Mutter runtergemacht wird, wenn er auch schwer geschlagen wird oder ganz schlimm auch die Szene, wo seine liebsten Sachen kaputt gemacht werden. Also da schmeißt die Mutter die Sachen einfach raus in den Hof. Und davon hören wir jetzt nochmal eine zweite Lesung. Der Junge läuft raus, um seine Sachen wieder einzusammeln. Das liest uns jetzt nochmal Jan Jaroschek vor.
Du trägst einen Bademantel aus weißem Frottee. Auf Brusthöhe ist eine fröhlich bunte Zeichentrickfigur eingestickt. Goofy. Du hältst den Bademantel so gut es geht zu, aber es ist windig und regnet und darunter hast du nur die Unterhose und die Kieselsteine der Einfahrt scheinen in der nassen Haut deiner Knie zu verschwinden. Halb blind tastend, halb im Lichtkegel des Küchenfensters versuchst du, alles wieder einzusammeln. Du kämpfst mit den Tränen und wühlst still mit den kalten Fingern im nassen Kies, um deine Lego-Steine wiederzufinden. Ein paar Minuten vorher hatte sie die Haustür aufgerissen und deine Burg, einen Stapel Hausaufgaben und ein halb leeres Glas Cola nach draußen geschmissen, bevor sie die Treppe hochbrüllte, dass du runterkommen sollst, sonst würde sie dich verflucht nochmal an den Haaren runterschleifen. Du wusstest, das war ernst gemeint. Drohungen funktionieren, wenn du jedes Wort glaubst, weil du es genau so schon mal erlebt hast. Also hast du dir schnell den eigentlich schon zu kleinen Bademantel übergezogen und bist nach unten gespurtet. Die Haustür war auf und während sie sich in der Küche eine Zigarette angemacht hat, bist du in die Einfahrt gerannt, nach Luft schnappend in die Knie gegangen und hast angefangen, die Reste deiner Burg, Zinnenteile, eine halbe Zugbrücke, die orangen Plastikflammen, die du immer so schön fandst, die viergeteilten kleinen Fenster aufzusammeln. Erst dann siehst du das kaputte Glas vor dir liegen. Du guckst auf dein Knie und siehst die Scherbe. Eine dünne Blutspur läuft von deiner Wade auf die backsteinroten Kiesel. Der Regen verdünnt das Blut, das mäandernd hinabfließt, an den Härchen vorbei Richtung Knöchel. Du siehst die verlaufene Tinte auf den Notenlinien von deinem Musikheft, in dem du vor ein paar Stunden deine Hausaufgaben gemacht hast, mit dem Stift, der ein Geburtstagsgeschenk war und der jetzt ein paar Meter weiter in der nassen, dunklen Einfahrt liegt. Du wirst ihn erst in ein paar Tagen wiederfinden, zerbrochen. Du wirst dich entschuldigen, du wirst sagen, dass du die Hausaufgaben vergessen hast und man wird dir glauben und du wirst 0 Punkte kriegen und dafür wird sie dich später zusammenstauchen, weil du nichts kannst, weil du nichts bist. Und danach wird sie sich eine Zigarette anmachen, so wie jetzt. Du siehst es durchs Fenster, eine kurze Flamme, eine Wolke. Sie beobachtet jede deiner Bewegungen. Also versuchst du, den Blick nicht von den Steinen, den Zinnen und den Fensterchen zu lösen. Du bist in die Hocke gegangen, du spürst die kalten, nassen Kiesel zwischen den Zehen und das Blut, das an deinem Knöchel und deiner Ferse entlang Richtung Fußbein läuft. Du spuckst dir auf die Hand und reibst über den Schnitt, nachdem du die Scherbe rausgezogen hast. Der Geschmack von Blut. Schon wieder. Du siehst dein Aufgabenheft da liegen. Das muss am Montag mit in die Schule. Du weißt noch nicht, wie du es erklären sollst. Du wirst es auf die Heizung legen, neben das Lesebuch und den weißen, durchnässten Bademantel mit verlaufenen Blutflecken. An derselben Heizung wirst du dir die Hände wärmen. Du wirst sie drauflegen und es wird wehtun. Und trotzdem wirst du sie dort liegen lassen, weil du dann alles andere kurz vergisst. Du wirst sie in der Küche fluchen hören und du drückst den Rücken durch und putzt dir die Zähne, bis das Zahnfleisch blutet und du ziehst die nasse Unterhose aus und legst sie zum Trocknen auf den Bettrand und du ziehst den Schlafanzug an und hoffst, dass es bald vorbei ist, dass alles bald vorbei ist und du legst deine Brille mit dem geklebten Nasenbügel auf den Nachttisch, machst die Augen zu, aber traust dich nicht einzuschlafen und erst als alles still ist und du nur noch den Regen am Fenster hörst, sinkst du erschöpft in den Schlaf.
Angelo Tysons, ja, manchmal, das haben wir jetzt gehört, spricht der Erzähler als ein Ich. Hier aber lassen Sie ihn auch aus der Du-Perspektive sprechen. So erzählt er also von sich und er spricht sich auch selber an. Warum diese beiden Perspektiven im Erzählen in nur einer Figur?
Das ist ein bisschen pedant, aber ich kann Walt Whitman zitieren. I contain multitudes.
Es ist vielleicht ein bisschen pedantisch, aber ich will gerne Walt Whitman zitieren. I contain multitudes. Also in mir ist vieles, in mir sind Vielheiten. Ich denke, dass wir das Kind in uns niemals verlieren. Das bleibt. Und es braucht weiterhin Aufmerksamkeit und Sorge. Und wenn dieses Kind von der älteren Version seiner selbst angesprochen wird, dann gibt ihm das Trost und Hoffnung, denn es wird ja aus einer stärkeren und sichereren Position aus adressiert, viel sicherer als die Situation, aus der die kindliche Erzählstimme selbst spricht. Wir alle haben unsere Kinderstimme noch in uns, ob das nun 20 Jahre her ist oder ob das gestern war. Außerdem war es für mich auch literarisch interessant, weil es Ruhe bietet, wenn zwischen der Ich- und der Du-Perspektive hin und her gewechselt wird. Dann wird es für den Leser auch zwingender, mitzufühlen. Er nimmt dabei fast selbst eine Rolle ein, wird zu einer Art Avatar und fühlt mit, was die Hauptfigur als Kind mitgemacht hat. Das funktioniert für mich in beide Richtungen.
Ja, das leuchtet mir total ein. Zur Perspektive des Jungen und auch des späteren Mannes gehört auch, dass er weder was über seinen ja nicht existenten Vater weiß, noch über seine gewalttätige Mutter. Er fragt sich das auch später nie. Warum ist meine Mutter so gewesen? Wie ist meine Mutter so geworden? Warum nicht?
In het mooie Engels, I don't fucking care.
Auf Englisch würde man sagen, I don't fucking care. Man kann über die Folgen von Gewalt reden. Die Ursache tut nichts zur Sache. Die Folgen sind dieselben. Alles, was in Richtung Erklärung geht, ist auch schnell ein milder Versuch, Gewalt zu rechtfertigen. Und damit wollte ich gar nicht erst anfangen. Ich wollte über die Kraft und die Widerständigkeit eines Opfers schreiben, nicht darüber, warum eine Täterin tut, was sie tut.
Ja. Wenn man ihr Buch aufschlägt, fällt einem sofort auf, dass es keine Seitenzahlen hat. Das ist sehr ungewöhnlich und es wirkte auf mich beim Lesen ein bisschen wie ein Stillstand der Zeit. Außerdem füllt der Text nur etwa, ich sag mal so, 3/4 der Buchseiten und hat einen überraschend breiten Rand am unteren Ende der Seiten. Also so ist der Satz, so sieht das ungefähr aus. Wie kam das? Warum ist der Text so gestaltet? Das haben Sie sicherlich bewusst entschieden.
Ja, ja, die deutsche Uitgeverei heeft inderdaad noch mehr Witruimte op de pagina toegevoegd.
Ja, der Rowohlt Verlag hat den Seiten sogar noch mehr weißen Raum hinzugefügt. Aber auch in der niederländischen Originalausgabe gab es keine Seitenzahlen. Es gibt auch keine Namen, keine Ortsnamen, keine anderen konkreten Daten. Ich wollte es einerseits total persönlich machen, denn es ist eben auch für mich eine ganz persönliche Geschichte. Und zugleich musste alles raus, was faktisch war und nichts mit Gefühl, Erinnerung oder Erfahrung zu tun hatte. Die amerikanische Malerin und bildende Künstlerin Jenny Holzer hat eine sehr schöne Reihe mit dem Titel Redaction Paintings, redigierte Gemälde, gemacht. Das sind FBI-Dokumente, auf denen sie alle wichtigen Informationen mit einem schwarzen Marker unkenntlich gemacht hat. Und so bin ich im Grunde auch vorgegangen und habe alle konkreten Fakten getilgt. Ich wollte nur von Erfahrungen erzählen. Und das Weglassen der Seitenzahlen schloss da gut an. So geschieht alles zugleich. Es gibt kein lineares Festhalten an etwas. Und außerdem, aber das ist rein persönlich, manchmal stören mich Seitenzahlen beim Lesen auch. Ein bisschen wie beim Filmgucken auf einem Monitor. Da sieht man auch immer diesen nervigen Balken unter dem Film, der anzeigt, ist man schon auf der Hälfte oder, oje, dauert es noch eine Stunde. Und mir geht es beim Lesen oft so, dass ich auf Seite 47 hängen bleibe und denke, ah, so weit bin ich also schon. Und dann fange ich an, mit mir selbst zu verhandeln. Noch 20 Seiten und dann schlafen oder noch ein Kapitel und dann bin ich endlich durch. Immer abhängig davon, wie gut etwas ist. Unbewusst zwingen mich die Seitenzahlen also in ein Zeitbewusstsein. Aber davon wollte ich weg für diese ganz besondere Geschichte.
Das hat sich auf mich tatsächlich auch genau so übertragen, also der Stillstand der Zeit und weg vom Zeitgefühl auch. Sie kommen vom Film, darüber haben wir schon gesprochen. Denken Sie trotzdem, dass diese Geschichte auch verfilmt werden könnte?
In het contract.
Im Vertrag für dieses Buch steht sehr unverblümt, dass es keine Filmrechte gibt. Es gibt sie nicht. Okay, eine Ausnahme würde ich machen. Wenn der amerikanische Regisseur Gus Van Sant anfragen würde, dann vielleicht. Aber nein, hätte ich aus dem Stoff einen Film machen wollen, dann hätte ich ihn selbst geschrieben. Aber dies ist ein Buch, weil es ein Buch sein musste.
Ein Buch, das ein Buch sein musste. Und es heißt An Rändern, der Debütroman von Angelo Tysons. Aus dem Niederländischen wurde es übersetzt von Stefanie Ochel, sehr gut gemacht. Und es ist im Rowohlt Verlag erschienen. Herr Tysons, vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankjewel.
Dankeschön.
Ja, und um die 30 Folgen unseres Podcasts Kopje Koffie sind bereits zusammengekommen. Geradezu eine Hörbibliothek der neuesten Literatur aus Flandern und den Niederlanden. Zuletzt waren dabei Lord Fekemans, Anna Enquist und viele andere. Alles außer Flach, das sind unsere Gespräche und das war auch das Motto des niederländisch-flämischen Gastlandauftritts auf der Leipziger Buchmesse 2024. Es gibt dazu auch eine eigene Website mit vielen Literaturinfos. Schauen Sie gerne mal rein. allesausserflach.de.
Kopje Koffie, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Angelo Tysons wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag von Flanders Literature und der Vertretung von Flandern 2024. Moderation und Übersetzung Katharina Borchardt. Die Übersetzungen wurden von Ben Gargeig eingesprochen. Textlesung Jan Jaroschek.